Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Dienstag, dem 10. November. Heute mit den folgenden Themen. Seit Samstag ist klar, dass Joe Biden neuer Präsident wird. Doch wie geht es nun weiter in den USA? Und am 29. November wählt die Stadt Bern eine neue Regierung. Im Rahmen unserer Wahlserie präsentieren wir euch den Spitzenkandidaten der Bürgerlichen, Thomas Fuchs.
Die Chancen sind sehr gut und es wäre eigentlich auch richtig, dass die Bürgerlichen einen Sitz haben von diesen 5. Und deshalb denke ich, es wird so rauskommen, dass die Bürgerlichen den Linken einen Sitz wegschnappen können.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages heute von und mit Wilma Rall.
Wenn es um die Klimaverträglichkeit geht, erhalten Schweizer Finanzinstitute sehr schlechte Noten. Der Schweizer Finanzplatz investiert 4-mal mehr Mittel in Firmen, die Strom aus fossilen Quellen erzeugen, als in Produzentinnen von erneuerbarem Strom. Gleichzeitig aber geben über 2/3 der Institute an, eine Klimastrategie zu verfolgen. Das zeigt eine gestern veröffentlichte Umfrage des Bundesamtes für Umwelt, BAFU. Teilgenommen haben rund 180 Finanzinstitute wie Banken, Vermögensverwaltungen, Pensionskassen oder AHV-Fonds. Wenn die Schweiz eine führende Rolle im Bereich nachhaltiger Finanzflüsse einnehmen solle, habe der Finanzplatz das Ziel verfehlt, so das BAFU. Ebenso postwendend kam die Kritik von unabhängigen Organisationen. So fordert zum Beispiel die Klimaallianz staatliche Regulierungen und Vorgaben. Die Corona-Maßnahmen auf dem Bau sind zu lasch, kritisiert die Gewerkschaft Unia. Die Arbeit auf vielen Baustellen laufe genau gleich weiter wie vor Covid-19. Weder die Arbeitsweise werde angepasst, noch werde konsequent mit Masken gearbeitet. Es fehle an gut ausgebauten sanitären Einrichtungen und an Schutzmaterial. Dies sei wenig erstaunlich, so die Unia, weil viele Baustellen nach wie vor unter höchstem Termindruck arbeiten würden. Deshalb fordern die Unia-Baupräsidenten die Firmen dazu auf, die Schutzmaßnahmen umzusetzen und die Arbeitsorganisation anzupassen. Zudem brauche es mehr wirksame Kontrollen durch die SUVA und die Kantone. Der scheidende US-Präsident Donald Trump feuert seinen Pentagon-Chef. Kurz nach den Präsidentschaftswahlen hat er seinen Verteidigungsminister Mark Esper entlassen. Die Spannungen zwischen den beiden dauern schon länger. Laut Medienberichten ging es insbesondere um die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt, wo Hardliner Trump drohte, die Unruhen notfalls auch mit militärischer Gewalt zu beenden. Esper stellte sich klar gegen diesen Einsatz. Das iranische Regime hat Nasrin Sotoudeh vorübergehend freigelassen. Laut Amnesty International ist die Menschen- und Frauenrechtsaktivistin auf freiem Fuß. Die Gesundheit der Anwältin sei stark angeschlagen, sie leide unter Herzproblemen. Grund sind laut Amnesty die Haftbedingungen und Sotoudehs fast 15-tägiger Hungerstreik. Mit dem Hungerstreik protestierte sie gegen die Haftbedingungen der politischen Gefangenen während der Corona-Pandemie im Iran. Wie lange der Hafturlaub dauert, ist unbekannt. Nasrin Sotoudeh wurde zu insgesamt fast 40 Jahren Haft verurteilt wegen ihrem Einsatz für Menschen- und Frauenrechte. Sie gehört zu den bekanntesten Aktivistinnen des Irans. Damit noch zum Wetter. Morgen Mittwoch bleibt es wechselnd bewölkt bei ebenfalls 13 Grad. Donnerstag und Freitag gibt's voraussichtlich noch etwas mehr Sonne bei 12 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Joe Biden ist der neue US-amerikanische Präsident. Nach einem Auszählungskrimi, der mehrere Tage anhielt, wurde das Resultat am vergangenen Samstag bestätigt. Damals gab der Bundesstaat Pennsylvania bekannt, dass die Mehrheit seiner Bevölkerung Joe Biden wählte. Mit diesem Resultat überschritt der Herausforderer die magische Marke von 270 Wahlleutenstimmen. Doch was ist seither geschehen und was passiert bis zur Vereidigung des neuen Präsidenten am 20. Januar? Wilmar Hall sprach darüber mit Katrin Hiss.
Katrin Hiss, seit einer Woche sind die Nachrichten voll mit den neuesten Updates zu den amerikanischen Präsidentschaftswahlen.
Ja, beginnen möchte ich gleich mit einem Audioausschnitt vom vergangenen Donnerstag. Damals zeichnete sich ein Sieg von Herausforderer Joe Biden bereits ab. Dennoch trat Präsident Donald Trump vor die Medien, reklamierte die Wahl für sich und sprach von großflächigem Wahlbetrug. Als der Präsident gerade von der Bühne abtritt, ruft ihm ein CNN-Reporter nach: "Are you being a sore loser?" Sind Sie ein schlechter Verlierer? Ja, und das scheint Trump tatsächlich zu sein, denn bis heute hat er seine Niederlage nicht eingestanden. Im Gegenteil, eine Armee von AnwältInnen versucht mit Klagen auf allen Ebenen doch noch einen Sieg für den Präsidenten herauszuholen.
Trumps Anwälte wollten ja zum Beispiel im Bundesstaat Michigan die Auszählung der brieflich abgegebenen Stimmen stoppen. Sie argumentierten, dass WahlbeobachterInnen des eigenen Lagers keinen Zugang erhielten zu den Wahllokalen. Diese Klage wurde aber sofort von der zuständigen Richterin abgeschmettert. Der Vorsprung Bidens sei sowieso zu groß, sagte sie.
Ja, und auch in Georgia klagten die JuristInnen Trumps. Hier vermuteten sie, dass Stimmzettel noch nach der Schließung der Wahllokale angenommen wurden. Da sie aber keine Beweise liefern konnten, wurde die Klage verworfen. Ebenso hat die Trump-Kampagne in Nevada Klage eingereicht. 10.000 Stimmen seien hier abgegeben worden von BürgerInnen, die gar nicht mehr in Nevada wohnten. Auch diese Klage hatte keine Chance. Verschiedene andere Verfahren sind aber noch offen.
Ein Präsident, der seine Niederlage nicht eingesteht, ein Präsident, der seine Anwälte losschickt und sich von einer Klagewelle doch noch den Sieg erhofft. Wie realistisch siehst du die Chancen, dass dieser Plan aufgeht? Besteht die Chance, dass Trump doch noch zu einer zweiten Amtszeit antreten darf?
Wohl kaum. Wie die bereits erwähnten Beispiele zeigen, basieren Trumps juristische Bemühungen kaum auf stichhaltigen Beweisen. Vor Gericht wird er in den wenigsten Fällen Erfolg haben und sogar wenn er in einem oder mehreren Bundesstaaten Erfolg hätte. Biden liegt mit über 60 Wahlleutestimmen im Vorsprung. Auch mit einer erfolgreichen Klagewelle könnte Trump dieses Ergebnis kaum noch einholen. Der Sieg Bidens ist Realität.
Nicht nur der US-Präsident wurde in der vergangenen Woche neu gewählt, auch Parlamentswahlen fanden statt. In der Großen Kammer, dem Repräsentantenhaus, hat sich nicht viel bewegt. Hier behält die Demokratische Partei die Mehrheit. Wie sieht es denn in der Kleinen Kammer aus, im Senat, vergleichbar mit unserem Ständerat?
Ja, hier sind die Würfel noch nicht definitiv gefallen. Im Bundesstaat Georgia muss ein zweiter Wahlgang stattfinden, da keine der Kandidierenden das absolute Mehr erreichte. Gewinnen im Januar die zwei demokratischen Kandidaten. So gibt es im Senat eine 50-50-Patt-Situation. In diesem Fall hätte bei unentschiedenen Abstimmungen jeweils die US-Vizepräsidentin das letzte Wort, also die Demokratin Kamala Harris.
Kamala Harris, von vielen Linken bejubelt, ist die erste Frau im Amt der Vizepräsidentin, ebenso die erste Afroamerikanerin in diesem Amt.
Ja, zu ihr gleich später. Erst noch mal einige Worte zum Bundesstaat Georgia, welcher das Zünglein an der Waage sein wird bei der Frage, ob der Senat in Zukunft über eine demokratische oder eine republikanische Mehrheit verfügt. Denn hier in Georgia hat sich auch in den Präsidentschaftswahlen Bemerkenswertes ereignet. Anscheinend konnte Donald Trump den traditionell republikanisch stimmenden Bundesstaat mitunter auch deswegen nicht für sich gewinnen, weil in Georgia besonders viele Menschen an Covid gestorben sind. Womöglich weniger als 10.000 Stimmen Unterschied sorgen in Georgia für den Sieg Bidens. In den vergangenen Monaten sind aber knapp 10.000 Menschen am Coronavirus gestorben. Ein US-amerikanischer Kommentator spekuliert in diesem Zusammenhang, dass Trumps Versagen, das Virus zu stoppen, ihm hier also eine Niederlage mitverantwortete.
Zurück zu Kamala Harris, die neu gewählte US-Vizepräsidentin. Was wissen wir über ihre politische Ausrichtung?
Kamala Harris war früher Generalstaatsanwältin von Kalifornien. Seit 3 Jahren sitzt sie als Vertreterin der Demokratischen Partei im Senat. Sie gilt als progressiv, setzte sie sich doch für die gleichgeschlechtliche Ehe ein und für eine stärkere Kontrolle von Waffenkauf und Waffenbesitz.
Aber von linker Seite gibt es auch Kritik an ihrer Politik.
Ja, Kamala Harris mag zwar die erste schwarze Person sein, die das Amt der Vizepräsidentin bekleiden darf, doch als Generalstaatsanwältin Kaliforniens setzte sie sich auch für eine Law-and-Order-Politik ein, mit Praktiken, von denen besonders schwarze US-Bürgerinnen betroffen waren. So ging sie mit harter Hand gegen GrasdealerInnen vor und steckte Eltern ins Gefängnis, deren Kinder die Schule schwänzten. Sie sprach sich auch gegen ein Gesetz aus, das tödliche Polizeigewalt genauer untersuchen wollte und für ein Gesetz, das illegalisierte MigrantInnenkinder von den Eltern trennen würde.
Joe Biden und Kamala Harris, der neue Präsident und die neue Vizepräsidentin der USA. Was passiert jetzt noch bis zur Vereidigung am 20. Januar?
Die Stimmbevölkerung der USA kann ihren Präsidenten ja nicht direkt wählen. Der Präsident wird vom Electoral College gewählt, dem Wahlleutegremium. Dieser sonderbar anmutende Zwischenschritt existiert übrigens seit über 200 Jahren, weil die Präsidentschaftskandidaten früher kaum das ganze Land bereisen konnten und auch die Medien nicht die Möglichkeit hatten, ein exaktes Bild von ihnen zu zeichnen. Somit wählten die Bürgerinnen Köpfe aus ihrem eigenen Bundesstaat, die dann wiederum wählten den Präsidenten. Am 14. Dezember wird nun das Electoral College das Biden-Ticket wählen. Erst dann ist die Präsidentschaftswahl formell abgeschlossen. Und in den kommenden Wochen wird Joe Biden auch sein Kabinett zusammenstellen, also seine MinisterInnen ernennen. Gut möglich, dass wir hier einige bekannte Gesichter aus dem Präsidentschaftswahlkampf wiedersehen. BeobachterInnen vermuten, dass zum Beispiel Bernie Sanders zum Arbeitsminister ernannt werden könnte.
Soweit die beiden Inforedaktorinnen Wilma Rall und Katrin Hiss über die US-Präsidentschaftswahlen.
Rabe Info.
Wir bleiben noch kurz in den USA. Nach fast 15 Jahren musikalischer Abstinenz meldete sich am vergangenen Freitag die weltberühmte Metalband System of a Down mit 2 neuen Songs zurück. Mit den beiden Songs setzt die Band ein politisches Statement zum aktuellen Konflikt um die umkämpfte Region Bergkarabach im südlichen Kaukasus. Hier ist einer der beiden Songs, Genocidal Humanoid.
Prosecute had failed us from the start. Me,
Rabe Info.
Am 29. November wählen die Stadtbernerinnen und Stadtberner nicht nur ein neues Parlament, sondern auch eine neue Regierung. Seit bald 30 Jahren wird diese Regierung von einem linken Bündnis gehalten. Daran wird sich auch in Zukunft nicht groß etwas ändern. Dennoch muss sich das Bündnis dieses Jahr etwas mehr ins Zeug legen als bei vergangenen Wahlen. Denn die bürgerlichen Parteien, bestehend aus SVP und FDP, haben ein klar formuliertes Ziel. Sie wollen einen Sitz im Berner Gemeinderat zurückerobern. Ins Visier nehmen sie dabei den frei werdenden Sitz von SP-Gemeinderätin Ursula Wyss. Nach 8-jähriger Tätigkeit in der Stadtregierung hat sich Ursula Wyss dazu entschieden, bei den diesjährigen Wahlen nicht mehr anzutreten. Spitzenkandidat der Bürgerlichen ist derweil ein alter Bekannter, nämlich SVP-Hardliner Thomas Fuchs. Er ist überzeugt, dass die Chancen für einen bürgerlichen Sitzgewinn im Gemeinderat so gut stehen wie schon lange nicht mehr. Doch was genau stimmt ihn da so zuversichtlich? Und weshalb sieht sich Thomas Fuchs als geeigneter Kandidat für das Exekutivamt? Um diese Fragen zu klären, habe ich den Kandidaten Thomas Fuchs im Vorfeld dieser Sendung zu uns ins Studio eingeladen.
Also mein Name ist Thomas Fuchs, ich wohne in dem schönen Niederbottigen, das gehört zur Stadt Bern, also ist ein bisschen auf dem Land, aber nach 5 Minuten ist man mitten im Kleefeld in Bümplitz. Ich wohne in einem umgebauten Bauernhaus mit Kollegen, arbeite bei einer Bank, bin in vielen Vereinen tätig, weil ich finde, das ist wichtig, dass die Vereinstätigkeit gerade in den Städten die Leute zusammenbringt, und war politisch schon wahrscheinlich fast auf jeder Ebene, außer eben jetzt im Gemeinderat, und das wäre jetzt das Ziel.
Sie wohnen derzeit auf dem Land, sagen Sie, bevorzugen Sie das Land ganz klar vor der Stadt?
Nein, es hat sich so ergeben, ich bin an der Effingerstraße aufgewachsen, also mitten in der Stadt, bin wahrscheinlich auch mehrfach in der Stadt, aber einfach am Abend zu Hause, wenn man noch die Glocken der Kühe hört, das zeigt auch, die Stadt ist vielfältig und das soll auch so bleiben, und dafür will ich mich einsetzen, deshalb bin ich hier gerne für das Interview gekommen.
Thomas Fuchs, Sie sind ja keine unbekannte Persönlichkeit auf der politischen Bühne. Sie haben es vorhin selber schon angesprochen. Seit 20 Jahren politisieren Sie in unterschiedlichsten Ämtern, sowohl auf nationaler, kantonaler als auch lokaler Ebene, oder haben dort immer wieder politisiert. Erzählen Sie uns doch noch ein wenig, weshalb sind Sie überhaupt in die Politik eingestiegen?
Das war eigentlich ein Zufall. Ich habe als 16-Jähriger meinem Großvater geholfen, damit in Bolligen keine Überbauung geschieht mit seinem Landwirtschaftsland, und er hat gesagt, da kann man nichts machen, das kommt, und ich habe gefunden, da, warum wehrst du dich nicht, und dann habe ich Lesebriefe geschrieben und wir haben es tatsächlich geschafft, diese Überbauung zu verhindern, zumindest 30 Jahre lang, und dort habe ich gesehen, man kann als Einzelperson sehr viel bewegen, aber noch mehr kann man bewegen, wenn man in einer politischen Partei dabei ist, weil man hat dann mehr Gewicht, und so hat sich das ergeben. Ich habe eigentlich immer Freude daran gehabt, mitzugestalten, Ideen einzubringen, auch verschiedene Meinungen zu hören. Und ich denke, das ist im Moment in der Stadt Bern das Hauptproblem, dass die politische Zusammensetzung so im Gemeinderat nicht mehr stimmt, weil die Bürgerlichen nicht vertreten sind. Und das will ja nicht heißen, dass man dann die linken Ideen schlecht findet, aber es ist doch besser, wenn man alles hört. Es ist dasselbe auf dem Land, wenn in Gemeinderäten nur SVP-Vertreter sitzen, dann kommen einfach nicht die gleichen Resultate raus, wie wenn man die anderen auch mit anhört.
Sie sagen, man kann seinen politischen Überzeugungen mehr Ausdruck verleihen, wenn man Mitglied ist einer Partei. Sie haben sich für die SVP entschieden damals. Weshalb die SVP?
Es war am Anfang die Freie Liste, also es war nicht einmal die SVP. Ich war auch bei der FDP, mal kurz anschauen, wie es dort läuft. Dort habe ich sofort gemerkt, wenn man nicht Jurist ist oder irgendwo zum Klüngel gehört in der Stadt Bern, dann ist man nicht unbedingt erwünscht. Und bei der SVP wurde ich sofort dann aufgenommen, unkompliziert. Man hat auch mir sofort Aufgaben übertragen, und das machen wir noch heute so. Bei uns kann eigentlich wirklich jeder mitmachen, ohne dass er da einen Lebenslauf einreichen muss, sondern der Wille zählt. Und wir haben schon 15-, 16-Jährige, die mitmachen, und ich finde das spannend. Und ich gehöre ja nicht nur in der SVP, in der Minderheit dann als LGBT-Vertreter. Also ich bin mir da einiges gewöhnt, habe einen breiten Rücken, wie man sieht, und ich glaube, das könnte jetzt hier auch helfen.
Das heißt, Sie würden sagen, Sie sind innerhalb von Ihrer eigenen Partei ein wenig ein Querulant?
Ja, querulant tönt zu negativ, aber man kann durchaus auch in der eigenen Partei mal anderer Meinung sein. Und das Gute ist ja dann, wenn man die Leute davon überzeugen kann, dass eigentlich diese Meinung, die man vertritt, die richtige ist. Und ich glaube, da habe ich viel bewirken können und probiere das auch künftig zu machen.
Nun kandidieren Sie ja eben für eine Wahl in den Berner Gemeinderat, in die Exekutive. Sie spekulieren dabei ganz klar auf den frei werdenden Sitz von SP-Gemeinderätin Ursula Wies, die ihren Rücktritt aus dem Gemeinderat bekannt gegeben hat. Sie wollen also quasi einen Sitz, der bislang dem linken politischen Lager angehörte, für die SVP erobern. Die SP ihrerseits setzt natürlich alles daran, diesen Sitz zu behalten und will ihn mit der Stadträtin Marike Kreuth besetzen. Thomas Fuchs, wie schätzen Sie selber Ihre Chancen ein, einen Sitz zu erobern, der sich derzeit ganz klar noch in den Händen der SP befindet?
Also ich glaube, bis jetzt war die SVP immer alleine angetreten. Man hat jetzt eine Listenverbindung, ein wirkliches Bündnis mit der FDP und es sind Proporzwahlen in der Stadt Bern. Das heißt, man muss einfach diese 16% oder 17% erreichen und dann hat man einen Sitz. Und von dem her denke ich, die Chancen sind sehr gut und es wäre eigentlich auch richtig, dass die Bürgerlichen einen Sitz haben von diesen 5. Und deshalb denke ich, es wird so rauskommen, dass die Bürgerlichen den Linken einen Sitz wegschnappen können.
Sie fänden es ja gut, wenn dieser bürgerliche Sitz eben ein SVP-Sitz wäre. Wie haben Sie das ausgelost? Sie treten ja zusammen an mit der FDP. War das von Beginn an klar oder war das noch ein längerer Prozess?
Es war ein sehr langer Prozess. Es sind auch nicht alle sofort so happy gewesen mit dieser Listenverbindung, weil bislang war es immer so, dass die FDPler dann die SVPler gestrichen haben und den Sitz immer geschnappt haben von den Bürgerlichen. Wir haben jetzt eine Lösung, die, glaube ich, fair ist mit meinen Gegenkandidaten und der Beste möge gewinnen. Also es wird nur einer es schaffen, aber ich denke, die Chancen für die SVP sind dieses Mal recht gut.
Weshalb denken Sie, die Chancen für die SVP sind dieses Mal recht gut?
Weil ich mehr Erfahrung habe, ich spreche das eigentlich auch immer an, bin vor allem im Finanzbereich sehr stark und ich denke, die Stadt Bern müsste gerade im Finanzbereich Fachleute haben im Gemeinderat und deshalb habe ich auch nach langem Ringen, weil ich, ist ja nicht so, dass ich auf Jobsuche bin, gesagt, doch, ich mache das, ich trete hier an und bin bereit, diese Zeit zu investieren für die Stadt Bern.
Wenn Sie gewählt würden, dann müssten Sie Ihren derzeitigen Job ja gewissermaßen an den Nagel hängen, würde Ihnen das schwerfallen?
Es würde mir sogar sehr schwer fallen. Meine Chefs haben auch gar keine Freude, wenn ich da gewählt würde. Aber ich denke, das ist das politische System in der Schweiz, das einfach die Leute sich zur Verfügung stellen für solche Ämter, weil sonst müsste man das irgendwie ausschreiben wie ein Stelleninserat und das wäre für mich keine gute Lösung. Also ich würde das Amt natürlich annehmen, aber es ist nicht so, dass ich da jetzt so traurig wäre, wenn es nicht klappt. Ich probiere es und ich bin bereit und die Leute müssen dann sagen, ob sie mich wollen.
Kommen wir noch etwas auf den aktuellen Gemeinderat zu sprechen. Wenn Sie ein Zeugnis ausstellen könnten, welches Zeugnis stellen Sie diesem Gemeinderat aus?
Ja, ich würde mal sagen, knapp genügend. Ich denke, man hat viele Sachen nicht angepackt. Man hat viele Chancen nicht angepackt. Bei Corona war man auch sehr lange sehr passiv und hat irgendwie nur zugeschaut. Wir haben natürlich eine Stadt mit vielen städtischen, kantonalen und eidgenössischen Angestellten oder wie man sagt, früher Beamten. Und da geht alles ein bisschen langsamer. Ist jetzt vielleicht der Vorteil in der Finanzkrise, dass die alle ihren Lohn normal haben und wir nicht wie in Zürich auf die Einnahmen der großen Firmen angewiesen sind. Aber ich denke, man hat sich auch ein bisschen ein rot-grünes Biotop geschafft in der Stadt Bern und hat immer gesagt, wir bringen ja alles durch, wir müssen gar nicht so Rücksicht nehmen auf die anderen. Und ich finde das falsch.
Angenommen, Sie werden tatsächlich zum neuen Gemeinderat in der Stadt Bern gewählt. Was würden Sie dann als erstes anpacken wollen?
Also sicher mal zusammen mit den anderen zusammenarbeiten. Es geht nicht darum, irgendwie jetzt alles auf den Kopf zu stellen. Es ist nicht so, dass es jetzt gar nicht läuft in der Stadt. Aber ich denke, man kann es optimieren. Ich muss dann meine Ideen einbringen. Ich würde mich sicher auch in allen Direktionen mit einmischen. Ich denke, das ist wichtig, dass man nicht nur sagt, ich bin nur für diese Direktion zuständig und der Rest geht einem nichts an. Ich denke, als Gemeinderat gehen einem alle Direktionen etwas an. Und auch dort wird heute von mir aus gesehen, als Außenstehender zu wenig gemacht, man mischt sich nicht ein, man diskutiert zu wenig und ich denke, das muss sich ändern.
Das war jetzt doch relativ allgemein gehalten. Sie sagen, Sie würden Ideen mit einbringen. Was denn für Ideen beispielsweise?
Also wo man zum Beispiel sparen könnte, dass man auch den Steuerzahlenden mal Danke sagt. Das sind vielleicht kleine Sachen, aber die Steuerzahlenden können morgen ihren Sitz wechseln und dann bezahlen sie in der Innerschweiz die Steuern. Ich habe viele vermögende Steuerzahler hier in Bern, die ich privat betreue oder vom Geschäft aus, und die sind teilweise auf der Kippe und sagen, das gefällt mir nicht mehr in Bern und dort muss man jetzt handeln, weil sonst fallen die Steuereinnahmen weg und dann haben alle ein Problem, weil dann muss man überall sparen, in der Kultur, im Sport, bei den Jungen, und das ist jetzt nötig, hier Gegensteuer zu geben.
Finden Sie denn, der Steuersatz in der Stadt Bern ist zu hoch?
Grundsätzlich ist der Steuersatz immer zu hoch. Ich denke, den Bürgern müsste möglichst viel im Portemonnaie bleiben, damit sie selber investieren können und entscheiden, wo sie das Geld ausgeben. Aber es ist auch Illusion, jetzt zu glauben, man könne das auf das Niveau von Muri senken. Und deshalb wird es sicher auch keine Fusionen mit Muri geben, weil die müssten ja blöd sein, wenn sie sagen, wir kommen zu Stadt Bern und bezahlen dann freiwillig mehr Steuern.
Wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie sich aber für eine Steuersenkung aussprechen. Wo sehen Sie denn eine alternative Möglichkeit, Gelder zu generieren?
Also grundsätzlich muss es eigentlich immer das Ziel sein, Steuern zu senken. Also man muss den Bürgern nur so viel, wie man sagt, aus der Tasche nehmen, wie absolut nötig ist. Und ich denke, mehr Einnahmen generieren kann man vor allem mit neuen Leuten, die nach Bern zügeln. Man muss in dem Sinn ein gutes Wohnangebot schaffen. Man muss Neuüberbauungen machen mit Eigentumswohnungen, sodass auch finanzstarke Leute nach Bern ziehen. So profitieren am Schluss alle. Wenn die Leute hier in der Stadt Bern Steuern zahlen, dann bekommt am Schluss auch der, der wenig zahlt, etwas davon. Und man müsste die Liegenschaften besser ausnutzen. Es sind heute viele Dachstock-Liegenschaften, die stehen leer. Dort hat es nur ein Estrich und dort könnte man schöne Wohnungen einbauen, ohne dass neues Land verbaut wird.
Das ist ja jetzt ein interessanter Punkt, den Sie da ansprechen. Grundsätzlich denken ja viele Leute, die Stadt Bern, die platzt beinahe aus allen Nähten. Es gibt eher wenig Wohnraum, der leer steht und zur Verfügung steht. Die Stadt Bern sei sehr dicht besiedelt. Sie widersprechen dem ein wenig. Wie kommen Sie dazu?
Also wenn ich zum Beispiel sehe, wie man in Brünnen nur vier, fünfstöckig baut und nebendran ist der Gebelbach mit 15 und 20 Stöcken, dann ist das für mich schlicht falsch gebaut. Man hat den Boden nicht gut ausgenutzt. Und wenn man nur 20 Wohnungen baut, anstatt 100, dann ist es einfach im Schnitt wird die viel teurer. Und ich denke, dort müsste man den Platz besser nutzen. Also man muss höher bauen, man muss wirklich alles so nutzen, wie es möglich ist. Das sind auch zum Beispiel in den Keller oder Anbauten, Gewerberäume. Da wäre viel möglich, ohne dass man jetzt nach Oberbottigen oder Riebach das Bauland von der Landwirtschaftszone überbauen muss.
Nun ist es ja so, dass die Stadt Bern in dieser Krise, in der wir uns gerade befinden, wie viele andere Städte in der Schweiz auch schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Es ist klar, die Stadt wird in den kommenden Jahren sparen müssen. Thomas Fuchs, wo würden Sie persönlich denn den Rotstift ansetzen?
Also den Rotstift muss man sicher bei der Einstellung vom Personal ansetzen. Das ist auch was das Effizienteste, das überhaupt etwas bringt am Schluss. Man hat in der Stadt Bern viele Stellen neu geschaffen zu einer Zeit, wo eigentlich alle wussten, es kommt nicht gut. Und das heißt für mich nicht, dass man Leute entlässt, aber bei normalen Abgängen, bei Pensionierungen muss man diese Leute halt nicht mehr ersetzen. Es wird nicht anders gehen. Und ich denke auch bei den Bauten, man baut viel zu luxuriös. Wenn eine Schwimmhalle 50 Millionen kostet, ist das für mich zu viel. Man könnte wahrscheinlich dasselbe mit 40 Millionen machen und die Nutzer hätten keinen Nachteil davon. Wenn ich sehe, wie die Straßen verbarrikadiert werden mit Überbauungen oder so mit Schikanen, sagt er mal. Das ist auch das Geld von mir aus gesehen zum Fenster rausgeworfen und wir müssen dort sparen, sodass am Schluss nicht der Bürger es merkt, sondern es ist vor allem bei den Bauten, wo man sparen muss.
Sie haben während unserem Gespräch mal gesagt, Sie würden sich eigentlich in jeglicher Direktion sehen in der Stadt Bern oder Sie könnten sich dort einbringen. Ich würde jetzt doch nochmal nachhaken und fragen, sehen Sie in einer bestimmten Direktion in der Stadt doch etwas mehr Kompetenzen bei sich selber?
Also grundsätzlich ist das kein Wunschkonzert. Wenn man gewählt wird, kann man leider nicht sagen, ich will das und das. Rein von der Ausbildung her und von der Erfahrung wäre ich natürlich in der Finanzdirektion eigentlich der richtige Mann. Und ich denke, dort kann man auch Ideen einbringen, wie man mit den heutigen günstigen Zinsen sich besser finanzieren kann. Wenn man keine Zinsen zahlen muss, ist das auch gespart und dort liegt noch viel Geld drin.
Ich komme jetzt nochmal weg von der Politik zum Schluss von unserem Gespräch. Es ist klar, im Moment befinden Sie sich im Wahlkampf, da bleibt wenig Zeit für Freizeit. Dennoch würde mich interessieren, was machen Sie, wenn Sie Freizeit haben?
Also ich mache etwas, was wahrscheinlich sonst niemand gerne macht. Ich fülle gerne Steuererklärungen aus. Ich lese gerne, schaue Filme, Pilze sammeln, das ist eigentlich das Haupthobby. Also von Morchen bis Steinpilzen liegt alles drin. Und das braucht natürlich Zeit und dann bewege ich mich auch. Wie man sieht, ist das aber noch Potenzial vorhanden.
Thomas Fuchs haben wir gehört. Er kandidiert derzeit für die SVP für einen Sitzgewinn im Berner Gemeinderat. Morgen Mittwoch präsentieren wir euch an dieser Stelle dann Franziska Teuscher vom Grünen Bündnis, die für eine Wiederwahl in die Stadtregierung kandidiert.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Dienstag, dem 10. November. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem Beitrag über die Nahostpolitik des neuen US-Präsidenten. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Wilmar All und Katrin Hiss. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr das Rabe-Info dem Morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz gute Zeit und bleibt gesund.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.